Herzlich willkommen zu Forum, dem Veranstaltungspodcast der Bibliothek des Konservatismus. Sie hören heute der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verprasst. Eine Buchvorstellung mit Björn Harms, aufgezeichnet am 21. Mai 2025 in der Bibliothek des Konservatismus. Begrüßung Dr. Wolfgang Fenske.
Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, Sie heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus zu einer Buchvorstellung begrüßen zu können, die aktueller nicht sein könnte. Im Zentrum steht ein Thema, das nicht nur die gegenwärtige Debatte, sondern auch die Grundlagen unseres Gemeinwesens berührt. Der Umgang mit unseren Steuergeldern und der Einfluss von Nichtregierungsorganisationen, sogenannten NGOs, auf die Politik. Unser heutiger Gast, Björn Harms, ist studierter Historiker, Politikwissenschaftler und Soziologe. Er hat jahrelang zu NGOs, ihrer Finanzierung und ihrem Einfluss auf die Regierungsarbeit recherchiert und bringt als Journalist einen analytischen Blick auf die Verflechtungen zwischen Politik, Medien und den sogenannten zivilgesellschaftlichen Akteuren mit. In seinem Buch Der NGO-Komplex, wie die Politik unser Steuergeld verprasst, führt er uns ein in ein engmaschiges Netz von Vereinen, Stiftungen und Organisationen, das seiner Analyse nach maßgeblich an einer ideologisch geprägten Ausgabenpolitik beteiligt ist. Harms fragt, welche Ministerien besonders verschwenderisch sind, wie die Kreislaufwirtschaft zwischen NGOs, Politik und Medien entstanden ist und welche Organisationen von millionenschweren Bildungsprogrammen profitieren. Ich lade Sie ein, einen kritischen Blick hinter die Kulissen der deutschen Förderlandschaft zu werfen und anschließend mit Björn Harms über die Rolle und Verantwortung von NGOs in einer demokratischen Gesellschaft zu diskutieren. Lieber Harms, ich freue mich, dass Sie heute Abend bei uns sind. Ich erteile Ihnen das Wort.
Ja, lieber Herr Fenske, vielen Dank für die nette Einleitung. Bin ich gut zu hören? Dann kann es losgehen. Also wer sich in dieser Woche politisch weiterbilden will, der hätte nicht unbedingt die heutige Veranstaltung hier in der Bibliothek des Konservatismus wählen müssen. Sie hätten beispielsweise auch heute Abend das Treffen des Berliner Netzwerks Parität besuchen können. Das trifft sich regelmäßig in der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung, sind nur knapp 15 Minuten Fußweg von hier. Das zivilgesellschaftliche Bündnis dort wurde vor 5 Jahren von der Berliner SPD-Senatorin Kanchel Kieseltepe mit initiiert, verspricht aber eine Überparteilichkeit. Mit VertreterInnen aus der Berliner Stadt- und Zivilgesellschaft soll hier ein Paritätsgesetz in Berlin vorangetrieben werden, am liebsten noch in diesem Jahr. Gemeint ist also ein Wahlgesetz, das Parteien verpflichtet, ihre Kandidatenlisten nach Geschlechtern zu quotieren. Und zahlreiche linke Lobbygruppen, die bei diesem Netzwerktreffen eben regelmäßig anwesend sind, werden aus dem Bundesfamilienministerium finanziert oder auch aus der Berliner Senatsverwaltung. Insofern könnten Sie dort auch genauer in Erfahrung bringen, was mit Ihrem Steuergeld eigentlich passiert. Sie könnten aber auch am morgigen Donnerstag einen kleinen Ausflug wagen, einen kurzen Abstecher ins schöne Dresden. Dort organisiert die Bundeszentrale für politische Bildung, die bekanntlich aus dem Innenministerium finanziert wird, die Veranstaltung Critical Whiteness, eigenes Handeln hinterfragen. Die Referentin vor Ort ist eine lokale Grünpolitikerin, deren Honorar selbstverständlich Sie übernehmen, also der Steuerzahler. Die Trainerin für antirassistische, feministische und dekoloniale Ansätze wird Ihnen dann vor Ort erklären, wie Sie als weißer Mensch Ihren zumeist unbewussten Rassismus besiegen können oder überwinden können, der sich bekanntlich auch in unterschiedlichen Gesten zeigen kann, also nicht nur in Sprechakten. Oder aber, wir bleiben wieder in Berlin, Sie könnten am Freitag die Veranstaltung Das Grundgesetz intersektional gelesen besuchen. Dieses Event wird ebenfalls von der Bundeszentrale für politische Bildung finanziert und organisiert. Dort lernen Sie das Grundgesetz nicht nur als juristisches Dokument kennen und verstehen, sondern als, Zitat, lebendiges Versprechen auf Freiheit, Gleichheit und Menschenwürde in einer sich zunehmend pluralisierenden und diversifizierenden Gesellschaft. Vor Ort würden Sie in einer geplanten Gesprächsrunde auf zahlreiche Vertreter der bunten Zivilgesellschaft treffen. Darunter beispielsweise Cihan Sinanoglu. Der Soziologe leitet beim steuerfinanzierten DESIM-Institut, das ist Deutschlands führende Instanz in der Migrationsforschung, den Rassismus-Monitor. Sinanoglu prägte einst auf Twitter den Satz: Antifa im Kiez schützt mehr als Polizei. Heute ist er gefragter Interviewpartner, er ist häufig zu sehen in der ARD oder im Deutschlandfunk. Ja, oder Sie würden beispielsweise bei der Veranstaltung auf Saraya Gomez treffen, ihres Zeichens gescheiterte Antidiskriminierungsbeauftragte für Schulen des Berliner Senats. Lange Jahre war sie im Vorstand des Vereins Each One Teach One tätig. Das ist ein Verein, der mitunter auch Veranstaltungen durchführt, die ausschließlich sich an Schwarze richten. Finanziert wird diese moderne Rassentrennung auch durch das Familienministerium und den Berliner Senat und das auch in Millionenhöhe. In der Tagesschau attestierte Frau Gomez Deutschland schon 2020 in der Rassismusforschung ein Entwicklungsland zu sein. Ja, kurze Zeit später wurde sie dann von der Bundesregierung in den sogenannten Expertenrat Antirassismus berufen, der natürlich auch von Ihnen bezahlt wird. Ja, aber natürlich bin ich froh, dass Sie angesichts dieser Alternativen sich dann doch entschieden haben, heute Abend hier in der Bibliothek des Konservatismus aufzutauchen. Hier kann ich Ihnen immerhin garantieren, dass keine Steuermittel im Spiel sind oder aber Steuermittel gar verschwendet werden. Aber Sie sehen, ich habe mir jetzt nur ein paar Veranstaltungen allein aus dieser Woche herausgesucht. Und immer tun sich Abgründe auf, wenn man sich genauer mit den Institutionen beschäftigt, den Personen, den dahinterstehenden Netzwerken, die sich alle eben in diesem NGO-Geflecht versammeln. Und dieser ganz kleine Ausschnitt macht auch schon klar, wie riesig dieses NGO-Netzwerk mittlerweile ist. Über die Jahre flossen hier Milliarden an zahlreiche linke Lobbygruppen. Eine exakte Summe zu nennen, ist eigentlich unmöglich. Immerhin kann man sagen, Dreh- und Angelpunkt dieser ganzen Förderungsorgie ist seit 2015 das Bundesfamilienministerium, das Bundesprogramm Demokratie Leben dort aufgelegt hat. Und mit diesem Bundesprogramm werden eben hunderte meist linke Projekte mit jährlich knapp 182 Millionen Euro an Steuergeld versorgt. Doch natürlich wird dieser wachsende Bürokratieapparat auch aus zahlreichen anderen Ministerien finanziert, also das Auswärtige Amt, das Justizministerium, das Verteidigungsministerium. Sie alle überweisen Millionen an selbsternannte Nichtregierungsorganisationen. Dazu kommen dann auch die Länder. In jeder Landesregierung gibt es etwas, was ich das Ideologieministerium nennen würde, über das eben ein Großteil der örtlichen NGOs finanziert werden. In Berlin ist es beispielsweise die Senatsverwaltung für Arbeit, Soziales, Gleichstellung, Integration, Vielfalt und Antidiskriminierung. In Schleswig-Holstein gibt es ein Ministerium für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung. Unter Ministerpräsident Hendrik Wüst in Nordrhein-Westfalen gibt es beispielsweise ein Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration. Merkwürdigerweise werden die meisten oder fast alle dieser Ministerien stets von SPD- oder Grünpolitikern geführt. Dazu gibt es auch in jedem Bundesland eigene Förderprogramme, die eben Bundesinitiativen wie Demokratie Leben nacheifern. Sie heißen Weltoffenes Sachsen für Demokratie und Toleranz, Denkbund, das Thüringer Landesprogramm für Demokratie, Toleranz und Weltoffenheit, Schleswig-Holsteiner Landesprogramm zur Demokratieförderung und Rechtsextremismusbekämpfung oder Landesprogramm Hessen aktiv für Demokratie und gegen Extremismus. Ja, das N in NGO, Sie wissen es wahrscheinlich alle selbst, ist mittlerweile zur Zierde geworden. Im ursprünglichen Sinne handelt es sich bei einer Nichtregierungsorganisation natürlich um einen Interessenverbund, der sich selbstständig organisiert, meist ein bestimmtes Anliegen oder ein bestimmtes Thema hat, das er verfolgt und eben, dass diese Organisation nicht an den Staat angebunden ist. Aber tatsächlich versammeln sich unter diesem Begriff heutzutage zahlreiche Vereine und Organisationen, die ohne die Finanzierung des Staates gar nicht da wären, die es nicht geben würde, die nicht überleben könnten. In den vergangenen Jahrzehnten, man muss Jahrzehnten sagen, ist ein Geflecht aus zahlreichen linken Lobbygruppen entstanden, die eben zum verlängerten Arm der Politik geworden sind. Die mitunter die Politik vor sich hertreiben, indem sie öffentliche Debatten beeinflussen, die an Gesetzen mitarbeiten, die eine linke Deutungshoheit im öffentlichen Diskurs sicherstellen, die eben auch eine Art Seismograph des Kommenden sind, indem sie viele politische Maßnahmen, gerade im Bereich der Gesellschaftspolitik, eben schon vor Jahren gefordert haben. Ich denke da an solche Sachen wie die Novellierung des Staatsbürgerschaftsrechts oder das Selbstbestimmungsgesetz. Diese Dinge wurden vor 5 bis 10 Jahren immer wieder aufs Tableau gebracht von vielen dieser Lobbygruppen. Und Jahre später werden sie dann eben umgesetzt durch die Politik. Wie können wir uns aber dieser Funktion der Zivilgesellschaft ein bisschen definitorisch nähern? Nach dem Zweiten Weltkrieg weiteten sich die Wohlfahrtsstaaten in allen westlichen Ländern rasant aus. Eine Art Sozialdemokratisierung setzte überall ein und durchzog den Westen. Immer mehr Lebensbereiche wurden durch die staatliche Fürsorge geregelt. Die Bürokratien der Staaten wuchsen an. Die öffentliche Verwaltung gewann an Einfluss. Und gleichzeitig mit dieser Entwicklung beschäftigten sich die Wohlfahrtsstaaten ab Mitte des 20. Jahrhunderts auch zunehmend mit der Verhaltensmodifikation ihrer Bevölkerung. Der Staat trat nicht mehr als bloßer Garant von Ordnung oder Freiheit auf, sondern als moralpädagogische Instanz, der seine Bürger erziehen, der sie heilen und von falschem Bewusstsein befreien wollte. Und in dieser Gedankenwelt scheint nur der Staat in der Lage zu sein, soziale Probleme zu lösen. Die öffentliche Verwaltung ist auserkoren, die Gesellschaft vorurteilsfreier zu machen, bunter zu machen, und wir können alle eben diesen Auftrag unterstützen, indem wir den Staat erlauben, jeden umzuerziehen. Der ungarisch-amerikanische Psychiater Thomas Sasch prägte hierfür den Begriff des therapeutischen Staates. Das mündete 1984 auch in einem gleichnamigen Buch. Sasch beobachtete eben eine zunehmende Verschmelzung von staatlicher Macht und von psychiatrischen Institutionen. Er war der Ansicht, dass immer häufiger psychiatrische Diagnosen und Behandlungen genutzt wurden, um gesellschaftlich unerwünschtes Verhalten zu kontrollieren und zu regulieren. Und Sasch warnte eben vor einer extremen Bedrohung für die individuelle Freiheit, weil persönliche und soziale Probleme als medizinische Krankheiten pathologisiert werden würden, um eben staatliche Eingriffe zu rechtfertigen. Der US-Historiker Paul Gottfried griff diesen Terminus von Sasch auf und bettete ihn in seine politische Theorie ein. Gottfried beschrieb den therapeutischen Staat als eine Ausformung des modernen Managerstaates, der über die bloße Verwaltung weit hinausgeht und eben aktiv in die moralische und kulturelle Gestaltung der Gesellschaft eingreift. Dieser Staat nutzt Mechanismen der sozialen Kontrolle und des Social Engineering, um eben bestimmte Verhaltensweisen durchzusetzen und Minderheiten zu fördern, während er gleichzeitig die Mehrheitsgesellschaft entmündigt und moralisch delegitimiert. Heutzutage muss ein guter Bürger eben progressive Werte, Diversität, das Streben nach Gleichheit als selbstverständlich ansehen. Abtrünnige werden durch Ausgrenzung bestraft. Politische Korrektheit durchzieht den öffentlichen Diskurs, wodurch der Rahmen des Sagbaren immer engmaschiger wird. Mittlerweile werden Menschen gebrandmarkt, denen der Vorwurf der Hassrede entgegenschlägt, und ihr Vergehen ist eben pathologischer Natur. Es ist ein Symptom von Homophobie, Rassismus, Transphobie, Fremdenfeindlichkeit, Weißsein, toxische Männlichkeit, die Begriffe sind endlos. Das sind eben alles Bedrohungen für die öffentliche Gesundheit, die eine umfangreiche Umerziehung erfordern. Derartige Vergehen sollen im besten Fall verlernt werden. Solche Formulierungen befinden sich beispielsweise in Studien des angesprochenen DESIM-Instituts. Da ging es um Diskriminierung in Kita-Tagesstätten. Und dort heißt es, also es gelte schon, Kita-Kindern Rassismus zu verlernen. Also Sie merken, das ist eine Form der totalitären Sprache, ja. Aber wer entscheidet, was Hassrede ist und wann Rassismus beginnt? Wer bestimmt darüber, was im öffentlichen Raum sagbar ist, was nicht sagbar ist? Der therapeutische Staat birgt die Gefahr, dass es eben nur ihm obliegt, zu entscheiden, wer für das herrschende Regime ein Problem ist und somit an einer Krankheit leidet, die geheilt werden muss. In der Annahme, dass bestimmte Minderheiten eben nicht in der Lage sind, ihr Leben selbst zu bestimmen, drängen die Befürworter des therapeutischen Staates darauf, die Einstellungen und Verhaltensweisen derjenigen, die außerhalb der Vorstellungswelt des politischen Mainstreams liegen, durch Social Engineering zu verändern. Die Menschen sollen politisch normalisiert werden. Die Masse soll möglichst gleich denken. Damit entsteht am Ende ein Regierungssystem, in dem der Staat zunehmend in das Leben der Bürger eingreift. Nicht nur eben, um sie zu schützen, sondern um sie zu heilen, zu erziehen, zu läutern. Dieser Staat agiert unter dem Vorwand, das allgemeine Wohlergehen zu verbessern, erweitert jedoch seinen Einfluss auf persönliche Verhaltensweisen, auf Gedanken, auf Moralvorstellungen. Und durch die Förderung individueller Autonomie und dem Streben nach allumfassender Diversität werden traditionelle soziale Bindungen und Institutionen wie die Familie, wie Religion oder nationale Identität völlig untergraben. Dies führt eben zu einer Fragmentierung der Gesellschaft und einer Stärkung des Staates als eben die zentrale Autorität. Derzeit würde ich sagen, treten wir in eine der intensivsten Phasen dieses therapeutischen Staates ein. Politiker erstellen hunderte Anzeigen gegen unliebsame Bürger, weil sie sich von ihnen beleidigt fühlen. Diese Anzeigen sollen natürlich auch einen Lerneffekt, einen Erziehungseffekt auf die Bürger haben. Überall im Land sprießen von NGOs geführte Meldestellen aus dem Boden, die eben wie in Nordrhein-Westfalen, Zitat, auch Vorfälle unterhalb der Strafbarkeitsgrenze erfassen, analysieren und dokumentieren sollen. Die frühere Bundesfamilienministerin Lisa Paus drohte auf einer öffentlichen Pressekonferenz ganz ungeniert: Viele Feinde der Demokratie wissen ganz genau, was auf den Social-Media-Plattformen gerade noch so unter Meinungsfreiheit fällt. Ex-Verfassungsschutzpräsident Thomas Haldenwang blies in der FAZ ins selbe Horn: Die Meinungsfreiheit ist kein Freibrief. Das sind natürlich alles bewusste Tabubrüche, die eben die Einschüchterung der Bevölkerung dienen. Das wichtigste Merkmal dieses therapeutischen Staats ist jedoch, dass er die absolute Abhängigkeit der Menschen von einer paternalistischen Technokratie fördert. Freiwillige Formen der Gesellschaft zerfallen und isolierte Individuen verlassen sich auf die Informationshoheit von Regierungen, von Unternehmen, von NGOs, von Medien. Und indem man einer technokratischen Elite absolute Kontrolle überträgt, wird die Menschheit eben selbst zum demokratischen Stimmvieh, das den Entwürfen von Experten, von Wissenschaftlern und den Meinungen der herrschenden Klasse, das damit eben beliebig manipuliert werden kann. Alles im Namen des öffentlichen Wohlbefindens. Die Ausweitung dieses therapeutischen Staates erfolgt jedoch nicht nur von oben nach unten. Viele Menschen sehen ihn ja geradezu herbei. Das begründet sich vor allem eben auch in den Übergang in die Massengesellschaft, die für eine völlig neue Auffassung des Individuums sorgte, in dem eben der ursprünglich auch bürgerliche Wert der Selbstdisziplinierung abgelöst wurde und er kommt wieder in der Selbstentfaltung, was man auch in diesem Selbstbestimmungsgesetz merkt. Der griechische Philosoph Panayotis Kondylis schrieb dazu: Selbstentfaltung oder Selbstverwirklichung des Individuums bedeutete in Verbindung mit dem Ziel der materiellen Gleichheit, dass der Staat für die Schaffung jener Rahmenbedingungen sorgen sollte, die jedem Einzelnen die Chancen bieten würden, seine natürlichen Anlagen und Interessen frei zur Entfaltung zu bringen. Vom therapeutischen Staat wird also erwartet, dass er möglichst Gleichheit herstellt. Für jedes Problem soll der Staat die Lösung bereitstellen. Menschen erwarten vom Staat, dass er ihr Therapeut ist. Und der angesprochene Psychiater Thomas Sash warnte frühzeitig vor dieser Entwicklung, Zitat, wo jedoch der Staat die Rollen eines Vormunds und eines Therapeuten übernimmt, werden die Bürger in komplementären Rollen von Kindern und Patienten gedrängt. Weiter schreibt er, das daraus resultierende politische System könnte ähnliche Züge wie die sprichwörtliche Familie tragen. Ein unterwürfiges, aber gieriges Volk als die verwöhnten Kinder und eine nachsichtige, aber unverantwortliche und despotische Regierung als der verwöhnende Vater. Dieser Satz beschreibt die heutige politische Landschaft, finde ich, ziemlich gut. So versteht man vielleicht auch den Aufstieg der Linkspartei derzeit ein bisschen besser. Also wir haben ein staatshöriges Volk aus Kindern, das gierig nach Umverteilung schreit. Und gleichzeitig werden eben auch die Rufe nach dem strengen Vater lauter. Es braucht mehr Maßnahmen im Kampf gegen rechts. Es braucht ein härteres Vorgehen gegen Hassrede im Internet. Der Staat soll die Abtrünnigen eben bestrafen. Alle die, die nicht beispielsweise an offene Grenzen glauben. Das sind eben alles keine Probleme, die ausschließlich per Gesetz bekämpft werden könnten, sondern es sind pathologische Phänomene. Der therapeutische Staat legitimiert sich in dieser Hinsicht auch nicht mehr primär über demokratische Verfahren oder Rechtsstaatlichkeit, sondern eben über seine moralische Überlegenheit. Hierfür braucht es natürlich dann Therapeuten, es braucht Experten, die auf diese Gesellschaft einwirken sollen. Das Denken der Bevölkerung muss sich ändern, um eben in eine rosige Zukunft geleiten zu können. Und genau hier liegt der Schnittpunkt zum Buchtitel Der NGO-Komplex. Denn in diese Rolle schlüpfen die Vertreter von sogenannten zivilgesellschaftlichen Organisationen. NGOs agieren in der Hinsicht erstens als moralische Avantgarde. Sie formulieren die moralischen Imperative der Zeit, also alles, was diskriminierend, inklusiv, progressiv oder eben regressiv gilt, wird von ihnen bestimmt. Die staatlich finanzierten Lobbygruppen geben vor, im Namen universeller Menschenrechte oder der sozialen Gerechtigkeit zu handeln. Sie beeinflussen Unternehmen, Institutionen, Behörden durch Kampagnen, durch Studien, durch öffentliche Anprangerung und tragen so eben zur kulturellen Säuberung bei. Zweitens, die NGOs agieren als Exekutivorgane außerhalb des Staates. Sie übernehmen Aufgaben im Bildungsbereich, in der Entwicklungshilfe, in der Integrationspolitik, im Bereich Antidiskriminierung. Das sind alles Bereiche, die eigentlich dem Staat oder demokratisch gewählten Instanzen obliegen würden. Das ist nicht mehr der Fall. Die NGOs agieren drittens auch als Legitimationsquelle. Die Politik beruft sich häufig auf NGO-Berichte und Empfehlungen, um eben bestimmte politische Maßnahmen zu begründen. Bei zahlreichen Gesetzen, vor allem eben, wie ich es erwähnt habe, im gesellschaftspolitischen Bereich, sind diese staatlich finanzierten Lobbygruppen mit involviert. Die Politik lagert so die Bekämpfung falscher Meinung an private Anbieter aus, die im Gegenzug mit Steuermitteln belohnt werden. NGOs fungieren als zivilgesellschaftliche Vollstrecker jener ideologischen Agenten, die vom therapeutischen Staat propagiert werden. Diversität, Toleranz, Inklusion, Antirassismus. Dabei helfen sie, diese gesellschaftlichen Narrative zu formen, abweichende Meinungen zu delegitimieren und oppositionelle Haltungen als pathologisch, als extremistisch zu brandmarken. Gleichzeitig simuliert diese Zivilgesellschaft für die Bürgerbelange von unten zu sprechen. Ja, wir geben ja nur weiter, was von unten herangetragen wird und tragen es weiter an die Politik. Tatsächlich fungiert der Apparat aber umgekehrt. Er fungiert als Sprachrohr der Eliten, da er vom Staat mit Steuergeld gemästet wird und auch zahlreiche Millionäre oder Milliardäre über ihre Stiftung entsprechende Lobbygruppen fördern. Der öffentliche Raum wird also von einer Zivilgesellschaft besetzt, die sich praktisch wie ein Riegel zwischen die wirkliche Gesellschaft und die Politik geschoben hat. Für genügend Nachwuchs im Bereich der NGOs ist in Deutschland gesorgt. Der heutige Universitätsbetrieb, viele von Ihnen werden es wissen oder leidlich erfahren haben, lässt gerade auch in den Sozialwissenschaften, aber zunehmend auch in Bereichen wie in den juristischen Fakultäten, vor allen Dingen woke Konformisten aufsteigen. Der Drang nach einer bunten und vielfältigen Gesellschaft duldet eben keinen Widerspruch. Der politische Scientismus, wie es der Wissenschaftsphilosoph Michael Esfeld kritisch nannte, hat sich damit auch zu einer wirklichen Gefahr für die Meinungsfreiheit entwickelt. Denn die Realität von vielen Menschen, die sie auch draußen auf den Straßen Berlins erleben, die spiegelt sich eben nicht mehr oder deckt sich nicht mehr mit dem Narrativ, was ihnen aus den Medien oder beispielsweise aus der Migrationsforschung vorgegeben wird. Ja? Also es gibt keine Pull-Faktoren, das haben wir ja alle gelernt. Der Schein der Wissenschaft ersetzt die Erfahrung des gesunden Menschenverstands. Die nächsten Krisen werden kommen und mit ihnen eben auch wieder die zivilgesellschaftlichen Experten, die der Politik den Weg leiten und ihm eben die richtige Meinung mit auf den Weg geben. Beispielhaft hierfür ist der aktuelle Umgang mit dem AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes, auf dessen Grundlage die Partei als gesichert rechtsextremistisch eingestuft wurde. In den öffentlich-rechtlichen Medien durften diesen historischen Schritt zahlreiche Figuren aus dem NGO-Komplex einordnen. unmittelbar danach in der Tagesschau, ZDF heute. Und auf den Straßen zeigte sich eben auch dasselbe Schauspiel wie nach der Korrektivberichterstattung, nach der Abstimmung über den Fünf-Punkte-Plan im Bundestag. Zahlreiche, meist steuerfinanzierte, bunte Bündnisse strömten auf die Straße und warnten vor einem Erstarken extremistischer Kräfte. Wenngleich natürlich mittlerweile in deutlich verkleinerter Form, was ja eine positive Nachricht ist. Denn der Kampf gegen rechts, würde ich behaupten, hat nicht mehr die Schlagkraft wie früher. Umso aggressiver schlagen aber Politik und NGO-Komplexe um sich. Und wenn nichts mehr geht, dann muss eben die Zivilgesellschaft doch helfen. Das erste AfD-Gutachten des Verfassungsschutzes hat bekanntlich die gewünschte Wirkung nicht so erzielt, wie es sein sollte. Also muss ein zweites folgen. Die Grünen-Politikerin Renate Künast freute sich am gestrigen Dienstag auf X, dass die Gesellschaft für Freiheitsrechte, eine juristische NGO, ein neues AfD-Gutachten erstellen wird, um nun endgültig die Verfassungsfeindlichkeit der AfD zu beweisen. Die Politik lagert also die Bekämpfung der Opposition wie so häufig an den NGO-Komplex aus. Aber wer ist dieser Lobbyverein eigentlich? Finanziert wird die Gesellschaft vor allem durch die Open Society Foundation des US-Milliardärs George Soros. Allein von 2021 bis 2023 überwies die Stiftung rund 1,6 Millionen US-Dollar an den Verein. Auch die Stiftung Luminate, die dem US-Milliardär Pierre Omidyar gehört, flossen erhebliche Mittel. Luminate ist einer der Hauptfinanziers des Portals Korrektiv. Gründer des Vereins der Gesellschaft für Freiheitsrechte ist der Jurist Ulf Bührmeier. Der war früher Richter am Landgericht Berlin. Dort blamierte man sich kürzlich, weil ein ehemaliger Mitarbeiter der GFF mittlerweile als Richter am Landgericht Berlin tätig ist und dort ein Urteil gegen X sprach, ehemals Twitter, obwohl die GFF Kläger war. Das fiel am Landgericht Berlin offenbar niemandem auf. Und auch der Richter hat das nicht gemeldet. Also es ist ein echter Justizskandal, der da passiert ist. Ja, X stellte dann einen Befangenheitsantrag und der Nachwuchsrichter wurde dann kleinlaut von dem Fall abgezogen. Ulf Bührmeier hatte die Gesellschaft für Freiheitsrechte 2015 mit einem Grünpolitiker gegründet, mit Malte Spitz. Und in dieser Gesellschaft engagieren sich seitdem zahlreiche linke Juristen. So sitzen im Vorstand des Vereins Dana Sophia Valentina, die ist gleichzeitig Mitglied des Deutschen Juristinnenbunds. Der Verein wird unter anderem vom Bundesministerium der Justiz gefördert, aber auch aus dem Bundesfamilienministerium. Und im Vorstand der Gesellschaft sitzt auch Nora Markhardt, die ist Professorin im Bereich Legal Gender Studies. Und dementsprechend merken Sie schon, es dürfte klar sein, was Sie zu erwarten haben, wenn Sie dieses Gutachten dann lesen werden. Es ist ein Papier ohne Mehrwert. Aber klar ist auch, diese Intervention des therapeutischen Staats werden sich weiterhin in gewissen politischen Maßnahmen manifestieren, die ihren Fokus eben, wie ich es dargestellt habe, auf die öffentliche Gesundheit, auf soziale Gerechtigkeit oder auf die Extremismusprävention legen. Er handelt eben im Namen abstrakter Ziele, wie der Gleichheit aller Menschen, und er nutzt die Möglichkeit auch der umfassenden Besteuerung und der Umverteilung des Wohlstands, um sich selbst an der Macht zu halten. Mit der Zeit rechtfertigt der Staat seine Kontrolle mit immer absurderen Begründungen. Also es geht ja um kein geringeres Ziel, als unsere offene Gesellschaft und unsere liberale Demokratie vor den dunklen Kräften zu retten. Nach und nach entsteht so eine Art softer Totalitarismus, der immer weniger auf Gewalt angewiesen ist. Die Polizei muss nirgendwo mehr Türen eintreten. Die ursprünglich durch das Gesetz eingehegte Regierung wird durch Exekutiverlasse, Verwaltungsdekrete und einen scheinbar grenzenlosen therapeutischen Staat eben ersetzt, der angetrieben von Medien, Zivilgesellschaft, mittels politisch korrekten Sprachregimen kontrolliert wird. Und so fungiert dieser NGO-Komplex eben als ein Instrument, als ein verlängerter Arm des therapeutischen Staates. Zahlreiche linke Lobbygruppen haben unter dem Deckmantel dieses Begriffs Zivilgesellschaft eine Art zweiter öffentlichen Dienst gebildet, der eben zahlreiche Akademiker aus den Geistes-, Sozialwissenschaften, zunehmend auch aus den juristischen Fakultäten beherbergt. Anders als aber beim herkömmlichen öffentlichen Dienst gibt es keine besonderen Anforderungen oder Beschränkungen, die irgendwie den Zugang zu Steuermitteln verhindern würden. Ohne Fördermittel aus den Ministerien würde es die meisten dieser Vereine und Lobbygruppen nicht geben. Sie würden nicht bestehen. Und trotz ihrer technisch privaten Rechtsform werden diese Vereine eben routinemäßig als Instrumente der Staatspolitik eingesetzt. Je mehr solche Vereine von Bundes- oder Landesregierungen bezahlt werden, umso bedenkenswerter sind sie aber dann aus verfassungsrechtlicher Sicht. Denn mit ihrer einseitigen politischen Ausrichtung sabotieren sie die demokratische Willensbildung, da sie auf die Bevölkerung meinungsbildend, meinungskontrollierend und meinungsdirigierend wirken. In der Verfassung ist ein solcher NGO-Komplex nicht vorgesehen. Ich hatte gestern dazu auch noch mal ein Telefonat mit Dietrich Mooswijk, der Ihnen vielleicht oder den meisten Ihnen auch bekannt sein wird, der bekannte Staatsrechtler, wo wir uns über dieses Thema der Auslagerung an Private unterhalten haben. Und er hat mir da noch mal klargemacht, vielleicht ist auch ein interessanter Punkt, den wir im Nachgang noch mal besprechen können, es sind ja auch ein paar Juristen hier anwesend, dass es eben bislang gar keine Rechtsprechung dazu gibt. Also dass es durchaus schwierig ist, das überhaupt juristisch anzugreifen, wie der Staat hier Hoheiten an private Anbieter auslagert. Also es gibt Beispiele, Sie alle kennen zum Beispiel den TÜV, wo das der Fall ist. Aber das gibt ganz klare gesetzliche Rahmen, in dem der TÜV eben handeln muss. Und im Bereich der NGOs gibt es das de facto nicht. Und so ist mittlerweile mit Hilfe des Steuerzahlers eine Art auch Kreislaufwirtschaft entstanden. Die funktioniert prächtig. Ich will Ihnen das mit einem Beispiel aus meinem Buch veranschaulichen. Das Bundesfamilienministerium fördert seit geraumer Zeit ein sogenanntes Kompetenznetzwerk gegen Hass im Netz. Das Bündnis besteht mittlerweile aus 6 Lobbygruppen. Im vergangenen Jahr waren es noch 5, die alle durch den Steuerzahler durchgefüttert werden. Das sind das Netz, die Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur, HateAid, das Institut für Demokratie und Zivilgesellschaft, die Meldestelle Respekt und die neuen deutschen MedienmacherInnen. Sie alle haben sich der Bekämpfung von Hassrede im Netz verschrieben. Hate Speech ist aber natürlich ein völlig schwammiger Begriff, der gesetzlich ebenfalls nicht greifbar ist. Der Kampf gegen Hass und Hetze sei eben ein bequemer Vorwand, um die Freiheit im Netz einzuschränken, bemängelte auch der bekannte Medienanwalt Joachim Steinhöfel. Er sagt, dass es ist der Versuch, das freie Internet politisch in den Griff zu bekommen. Alleine 2024 erhielten die genannten Vereine vom Familienministerium insgesamt rund 2,3 Millionen Euro. Um genaueres über das Thema Hass und Hetze zu erfahren, beauftragte nun das Familienministerium dieses Kompetenznetzwerk mit einer Studie, die es selbst kofinanzierte. Auch das Land NRW bezuschusste die Untersuchung noch mit ein bisschen Geld. Und die wurde dann am 13. Februar 2024 unter dem Titel »Lauter Hass, leiser Rückzug, wie Hass im Netz den demokratischen Diskurs bedroht« vorgestellt. Gemeinsam mit der damaligen Familienministerin Lisa Paus. Hass im Netz komme, Zitat, auch unterhalb der Strafbarkeitsgrenze vor, verkündete dort die Ministerin den Anwesenden mit drohender Miene. Diesem Umstand wolle man Rechnung tragen. Wir als Bundesregierung werden da, wo nötig, Gesetze überprüfen und bei Bedarf auch nachjustieren. Zahlreiche Juristen schrien angesichts dieses totalitären Tons auf. Der Rechtsanwalt Gerhard Strate, einer der renommiertesten Strafverteidiger des Landes, sprach von einem Tabubruch. Denn gemäß Verfassungsgericht seien nicht nur sachlich differenzierte Äußerungen von der Meinungsfreiheit geschützt, sondern auch pointierte oder polemische Zuspitzung. Es sollte eigentlich jedem einleuchten. Auch der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki wetterte: Es ist nicht politische Aufgabe, schon gar nicht Aufgabe eines Ministeriums, Artikel 5 unseres Grundgesetzes auszulegen. Ich möchte nicht, dass Frau Paus anhand ihrer eigenen gefühligen Maßstäbe darüber befindet, was im Rahmen unserer Verfassung möglich und was nicht möglich ist. Das führt wieder zum Punkt. Wer entscheidet überhaupt, was Hass ist und was nicht? Paus jedenfalls versprach neben diesen möglichen Gesetzesverschärfungen natürlich auch, die lebendige Zivilgesellschaft zu stärken. Das heißt also, weiterhin finanziell gut auszustatten. Dies stand natürlich auch im Einklang mit den Forderungen der Studienautoren. Dort konnte man lesen: Mehr denn je braucht es jetzt eine starke Zivilgesellschaft und eine durchsetzungsfähige Politik gegen Hass im Netz. Die vermeintlichen Experten zum Thema Hass im Netz sprachen sich für eine, Zitat, Absicherung und Förderung bestehender demokratiefördernder zivilgesellschaftlicher Strukturen aus. Zusammengefasst bedeutet das also, ein Kompetenznetzwerk gegen Hass, bestehend aus Lobbygruppen, die Millionen von der Regierung erhalten, lieferte der Regierung eine dankbare Studie, die von der Regierung bezahlt wurde. und dessen Schlussfolgerung lautete, die Regierung muss die Vereine mit weiteren Millionen versorgen. Ja, selbst in der Zeit wunderte man sich dann über derlei Vorgehen. Dort hieß es, das sieht nach einem weltanschaulich geschlossenen System aus, in dem NGOs und Regierung wie ein eingespieltes Team zusammenarbeiten. Erstaunlich. Und so passt es natürlich auch ins Bild, dass zahlreiche Medien, allen voran die öffentlich-rechtlichen Medien, diese Studie einfach kritiklos aufgriffen. Es wird nicht mehr hinterfragt. Diese Kreislaufwirtschaft der NGOs hat sich jedenfalls verselbstständigt und bleibt dennoch ein blinder Fleck, gerade auch in der Politikwissenschaft. Man tut weiterhin so, als handle es sich um Nichtregierungsorganisationen, die den Willen der Bevölkerung an die Politik herantragen würden. Dieses Agieren zwischen den Blöcken, das findet sich bereits in der Definition der Zivilgesellschaft von Jürgen Habermas wieder, dem Lieblingsphilosophen der linksliberalen politischen Klasse. Ja, laut Habermas übt die Zivilgesellschaft in der modernen Demokratie eine Art Scharnierfunktion zwischen Gesellschaft und Politik aus. Demnach setzt sie sich aus jenen mehr oder weniger spontan entstandenen Vereinigungen, Organisationen und Bewegungen zusammen, welche die Resonanz, die die gesellschaftlichen Problemlagen in den privaten Lebensbereichen finden, aufnehmen, kondensieren und lautstärkend an die politische Öffentlichkeit weiterleiten. Diese Lesart mag natürlich in der Theorie etwas für sich haben. In der Realität hat sie allerdings, wie schon in den aufgeführten Beispielen bewiesen, nichts mit dem zu tun, was heutzutage unter dem Begriff Zivilgesellschaft läuft. Die Anfang 2024 aufkommenden Bauernproteste gegen die Kürzung der Agrardieselsubventionen, die bildeten ja beispielsweise auch eine solche spontan entstandene Vereinigung, die Probleme lautstark an die Öffentlichkeit trug. Aber niemand würde ihren Protest dem Bereich der Zivilgesellschaft zuordnen. Und auch die mittelbare Abhängigkeit vom Staat kommt in diesen ganzen Definitionen natürlich zu kurz. Der marxistische Theoretiker Antonio Gramsci verstand die Zivilgesellschaft hingegen als eine Summe von Akteuren, die wesentlich dazu beitragen würden, den gesellschaftlichen Status quo zu stabilisieren und eine Veränderung der gesellschaftlich-politischen Machtverhältnisse unmöglich zu machen. Der Italiener nannte es das Verteidigen einer kulturellen Hegemonie, die das herrschende Establishment eben an der Macht halten würde. Tatsächlich wirken jene vom Staat teilfinanzierten Lobbygruppen heutzutage aktiv daran mit, dass linke Glaubenssätze in den öffentlichen Debatten zementiert und kaum noch hinterfragt werden. Die bunte, offene und vielfältige Gesellschaft, die duldet eben keinen Widerspruch. Ein uniformer Konsens kleidet sich mittlerweile in Zivil. Der Marxist Gramsci drückte es martialisch aus. Die massive Struktur der modernen Demokratien, sowohl als staatliche Organisation als auch als Komplex von Vereinigungen im zivilen Leben, bilden für die politische Kunst so etwas wie die Schützengräben und die dauerhaften Befestigungen der Front im Stellungskrieg. Natürlich kam Gramsci als überzeugter Kommunist selbst aus einer linken Denkrichtung, doch seine Analyse hat etwas für sich. Er sah voraus, dass diese Zivilgesellschaft und der Staat in direkter Abhängigkeit zueinander stehen. Ohne die Finanzierung des Staates sehe es eben für viele linke Vereine mau aus. Auf der anderen Seite sichert sich die Politik ihre Macht und ihren Einfluss durch die Schützenhilfe der mit ihnen zusammenarbeitenden NGO-Netzwerke. Und so machte am Ende der Legislaturperiode auch die Ampelkoalition gar kein Hehl mehr daraus, dass der NGO-Komplex mittlerweile direkt an den Staat angeschlossen ist. Angesichts der unsicheren Haushaltslage des Bundes für 2025 warnte beispielsweise die damalige Antirassismusbeauftragte, heutige Entwicklungsministerin Rem Alabali Radovan vor Kürzungen an den falschen Stellen. Sie ahnen schon, wo die falschen Stellen sind. Viele machen sich Sorgen um die gesellschaftliche Stimmung und auch um ihre Arbeit. Gerade die vielen Aktiven in unserer Zivilgesellschaft, die sich engagieren, in Vereinen und Organisationen arbeiten, andere empowern und sich für unsere Demokratie und Zusammenhalt stark machen. Dennoch versprach sie, unsere Projekte laufen weiter, auch 2025. Selbst in einflussreichen juristischen Publikationen, wie zum Beispiel dem Verfassungsblog, ist man sich mittlerweile sicher, dass es, Zitat, staatliche Aufgabe ist, zivilgesellschaftliche Räume zu stärken und zu schützen. Ja, wie geht es also 2025 auf diesem Gebiet weiter und was muss getan werden? Also ich denke, die meisten von Ihnen sind sich einig, dass wenn es einen tatsächlichen Politikwandel in Deutschland, wenn der angestrebt wird, dann muss man eben zwangsläufig auch diesen ganzen NGO-Sumpf trockenlegen, der sich hierzulande breit gemacht hat. Ich würde sagen, in der Bevölkerung beginnt sich dieser Zeitgeist bereits zu drehen. Viele Menschen sehen sich nach Veränderungen. Sie können eben die ausufernden Kosten in der Migration, fürs Bürgergeld, bei der Entwicklungshilfe nicht mehr verstehen, nicht mehr nachvollziehen. Aber der NGO-Komplex ist eben weiterhin ein überlebenswichtiges Instrument der bisherigen Politik, was diesen Wandel tatsächlich sehr erschwert. Über seine Wirkmacht im öffentlichen Diskurs können linke Glaubenssätze weiterhin zementiert und der aufbegehrende Bürger delegitimiert werden. Aber von der neuen Bundesregierung, so viel meine Prognose, dürfen Sie in diesem Bereich gar nichts erwarten. Die CDU, CSU hat nicht nur die Wirkmacht dieses NGO-Komplexes noch immer nicht verstanden, sie hat dieses Bürokratiemonster selbst miterschaffen. Zahlreiche Beispiele davon finden Sie auch in meinem Buch. Ich möchte hier nur auf eines verweisen, das ist das sogenannte Maßnahmenpaket gegen Rechtsextremismus und Rassismus, das im Jahr 2020 unter Angela Merkel angelegt wurde. Und durch dieses Maßnahmenpaket der Großen Koalition wurde die größte steuerfinanzierte Anti-Rechts-Kampagne in der Geschichte der Bundesrepublik ausgerufen. Der Kabinettsausschuss beschloss, über alle Ministerien, alle Bundesministerien verteilt, mehr als 1 Milliarde Euro an linke Vereine, Migrantenverbände und sonstige Politaktivisten zu verteilen. Und jetzt kommt der Fall, dass im Wahlprogramm für die letzte Bundestagswahl die Union auch weiterhin stolz auf diese Steuermittelverteilung verweist. Denn wir zeigen Rechtsextremisten die rote Karte und bekämpfen sie mit voller Härte auf der Basis unseres 2020 gestarteten Maßnahmenpakets. Also dieser Partei hat überhaupt nicht verstanden, dass der Kampf gegen Rechtsextremismus längst völlig ausgeufert ist. Mitunter finanziert die Partei auch in den Bundesländern linke Lobbygruppen, die dann auf Demonstrationen gegen die Union selbst agitieren. Wir haben das bei den Demonstrationen nach der Verabschiedung des Fünf-Punkte-Plans gesehen, wo man sich plötzlich in der Union gewundert hat, die sind ja gegen uns, das verstehen wir ja gar nicht. Ja? Und der CDU-CSU ist eben immer noch nicht klar, was eine, Zitat, verlässliche Förderung der demokratischen Zivilgesellschaft heißt, wie sie die Grünen fordern oder gefordert haben in ihrem Wahlprogramm. Nämlich die Zementierung einer linken Diskurshoheit, die eigentlich gerade massiv bröckelt. Und auch die neue Familienministerium von der CDU, Karin Prien, machte eigentlich bereits zur Amtseinführung klar, dass sie als würdige ideologische Nachfolgerin von Lisa Paus gelten kann. Ihre Behörde sei für den gesellschaftlichen Zusammenhalt maßgeblich zuständig, erklärte sie. Prien versteht den Staat also auch, genau wie Paus, als allwissenden Fürsorger, als schonungslosen Therapeuten der Bevölkerung, der tief ins Leben der Menschen eingreifen soll. Denn, Zitat, wir begreifen gesellschaftlichen Zusammenhalt als Grundlage für Demokratie und auch als Schutz vor Extremismus. Auch das Bildungssystem, obwohl eigentlich Ländersache, soll künftig ganzheitlich gedacht werden. Schon bei der frühkindlichen Bildung will der Staat in Gestalt der neuen CDU-Ministerin mit eingreifen. Der linke Wahn, der sich in den vergangenen Jahren gerade eben im Familienministerium breit gemacht hat, der soll unangetastet bleiben. Niemand möchte gesellschaftliche Entwicklung zurückdrehen, bestätigte Prien. Vor allem nicht, wenn es um die Vielfalt moderner Familien und Lebensformen geht. Der Normalbürger soll gar nicht erst in Versuchung kommen, zu glauben, Familien bestünden ausschließlich aus Vater, Mutter und Kind. Also die LGBTQ-Ideologie, die wird im Ministerium weiter ihr Unwesen treiben. Nicht zuletzt auch dank der Millionen an Steuermitteln, die hier über das Bundesprogramm Demokratie leben verschoben werden. Im Koalitionsvertrag ist ganz klar ausgemacht, wir werden dieses Bundesprogramm weiterlaufen lassen. Aber der Trend ist ja auch in anderen Ländern unverkennbar. Also die Menschen, dieser NGO-Komplex ist natürlich, ich beschreibe hier ein deutsches Phänomen, aber er ist natürlich in allen westlichen Ländern anzutreffen. Die Menschen merken aber, dass sich ein bürokratisches Geflecht an die Staaten geschmiegt hat und auf ihre Kosten fürstlich versorgt wird. Es ist ja auch nicht nur die NGO-Szene. Die Bürokratie kostet Deutschland jährlich 146 Milliarden Euro an Wirtschaftsleistung, errechnete das IFO-Institut im November 2024. In den kommenden Jahren erwartet Deutschland eine Rentenwelle in der Verwaltung und dabei ist die Last der Bürokratie schon jetzt für viele Kommunen überhaupt nicht mehr zu schultern. Aufgrund des ausufernden Staatsapparates ist beispielsweise in Argentinien der Ruf afuera, also hinaus, zur Regierungsformel von Präsident Javier Milei geworden. Er hat von ursprünglich 18 Ministerien nur noch 9 übrig gelassen. In den USA ist der Tech-Milliardär Elon Musk zum Leiter des Department of Government Efficiency ernannt worden, um eben verschwenderische Ausgaben zu kürzen, unnötige Regulierung zu prüfen und diesen Bürokratieapparat zu stutzen. Ähnlich disruptive Momente wie jetzt in Argentinien oder in den USA sind in Deutschland leider nicht absehbar. Vorerst. Aber über kurz oder lang wird sich dieser jetzige Sozialstand, das wissen glaube ich auch die meisten von Ihnen, nicht mehr finanzieren lassen und wird die politischen Verantwortlichen ins Dilemma stürzen. Der italienische Soziologe Vilfredo Pareto wies 1916 in seinem Hauptwerk darauf hin, dass die Geschichte immer ein Friedhof der Aristokratien sei. Im ewigen Kreislauf der Eliten verdrängen neue und produktive Führungsschichten stets die alten und abgewirtschafteten Eliten. Veränderung ist also nicht nur möglich, sondern sie ist Teil der Menschheitsgeschichte. Und ein erster kleiner Schritt, um diese Veränderung zu erwirken, wäre es eben, diesen gigantischen NGO-Komplex, der erbarmungslos das Geld der deutschen Steuerzahler verschlingt, in die Bedeutungslosigkeit zu schicken. Der Geldhahn muss zugedreht werden. Vielen Dank.